Guten Morgen, jetzt nochmal richtig.
Ja, wir blicken auf den Todesfall, der vor allem auch durch die Recherche von Korrektiv jetzt öffentlich wurde. Am 15. August dieses Jahres soll ein Beschäftigter am Amazon-Werk in Leipzig unerwartet verstorben sein. Können Sie uns da nochmal genaueres erzählen, wie es zu diesem Todesfall gekommen ist?
Ja, das kann ich gern machen. Also der Vorwurf, den Mitarbeitenden aus dem Logistikzentrum Leipzig jetzt sozusagen äußern, uns gegenüber geäußert haben und jetzt auch gegenüber der Öffentlichkeit, ist, dass sie ja die Maschine, so wie wir das auch sozusagen bezeichnen, insgesamt das System, dass die nicht gestoppt wurde. Also konkret hieß das an dem Tag, es war so eine Zeit rund um einen Schichtwechsel. Das ist immer so zwischen 1 und 2. Da gibt es quasi einen großen Wechsel im Logistikzentrum. Die einen treffen ein, die anderen verlassen gerade das Lager. Und der Verstorbene gehörte zu der Gruppe, die eigentlich ihre Schicht gerade beendet haben oder beenden wollten. Und ja, ist dann quasi im Logistikzentrum verstorben. Und die Kritik ist tatsächlich, dass dann nicht radikal gesagt wurde, wir müssen jetzt hier mal alles kurz auf Stopp setzen. Und die Priorität lag schon, das sagt Amazon auch und das sagen auch die Leute, mit denen wir uns gesprochen haben, erstmal dem Menschen zu helfen. Das will ich auch sozusagen eindeutig sagen, dass sich da niemand Amazon einen Vorwurf macht. Es gibt auch keinen Vorwurf, dass Amazon mit dem Tod was zu tun hat. Der Vorwurf ist aber wirklich in die Richtung, warum ging es einfach weiter? Es wurde uns so weit beschrieben, dass, also man muss sich so vorstellen, wie das sozusagen ist, wenn da jemand so einen gravierenden Vorfall hat, der Notarzt trifft ein, die Polizei trifft ein, in dem Fall dann leider auch irgendwann der Leichenwagen. Und es wurde dann sehr improvisiert scheinbar, ein Sichtschutz aufgebaut, mit Pappen wurde uns gesagt, um den Leichnam sozusagen abzudecken und drumherum, damit meine ich jetzt nicht 5 Meter entfernt, aber es geht ja um riesige Hallen, wo man auch quasi ja, weit blicken kann, je nachdem, wo man eingesetzt ist. Ob man in der oberen Etage, unteren eingesetzt ist, muss sich das wirklich wie so riesige Fabrikhallen auf mehreren Etagen vorstellen. Die Kritik ist halt, dass dann nicht einfach gesagt wurde, jetzt stopp, alle mal rausgehen, wir sortieren das alles, sondern es ging weiter.
Amazon hat sich ja dazu auch geäußert und gemeint, dass den Beschäftigten es ja auch freigestellt war, an dem Tag dann die Schicht zu beenden und ja nach Hause zu gehen. Und das wäre dann aber trotzdem auch ein bezahlter Tag gewesen. Und im Anschluss sei auch psychologisches Personal vor Ort gewesen. Dieses Angebot dann von Amazon scheint ja bei den Beschäftigten, mit denen Korrektiv lokal sprach, nicht angekommen zu sein. Wie würden Sie sagen, woher das kommt? Oder ist das vor allem danach noch so eine Form von versuchter gerade Rückung, Richtigstellung seitens Amazon?
Genau, also das, ich kann nicht bewerten, sozusagen, was Amazon wie jetzt sozusagen PR-mäßig sagt, sage ich mal, formuliert hat. Ich will denen jetzt sozusagen erstmal glauben mit den Sachen, die sie sagen. Aber gleichzeitig haben wir auch einen Eindruck von den Gesprächen, die wir mit wirklich vielen Mitarbeitenden geführt haben im Vorfeld unserer Berichterstattung. Und wir haben uns versucht, sehr viele Perspektiven anzuhören von Leuten, die in unterschiedlichen Stationen auch im Logistikzentrum eingesetzt sind. Das ist auch wichtig. Habe ich auch erst während der Recherche gemerkt, nachdem ich erst mit Leuten gesprochen habe, die ein bisschen weiter in einer benachbarten Halle sogar an dem Tag tätig waren, dass uns wichtig war, noch mehr näher sozusagen an rund um den Ort ranzukommen, wo die Person, die verstorben ist, auch eingesetzt war. Und was dort schon eindeutig gesagt wird von mehreren Leuten, ist, dass dieses Angebot dort nicht angekommen sei an diesem Tag. Und das bleibt dann einfach erstmal gegeneinander stehen, würde ich sagen. Dass man Amazon sagt, es hat das Angebot gegeben und andere hat es nicht erreicht. Amazon sagt jetzt selber, man sieht jetzt quasi in der Folgeberichterstattung, ein paar andere Medien haben Amazon auch nochmal angefragt, dass sie auch das eingestehen im Prinzip, dass sie bei dem Angebot das nicht offensiv genug scheinbar kommuniziert haben. Vielleicht darf ich einen Punkt noch sagen, den ich wichtig finde. Für uns ist ja dieser Fall nur ein Beispiel sozusagen für dieses immer, es muss alles effizient sein, die Maschine läuft weiter, kommt Zeit für Pause und Ruhe. Insgesamt haben wir uns aber ja deutschlandweit insgesamt die Logistikkette angeschaut. Also da sind ja diese Logistikstandorte meistens so der Startpunkt. Dann geht's in die LKWs und dann kommt es noch in kleine Verteilzentren, bis wir vor Ort dann die Kurierfahrer erleben, die uns das Paket an die Tür bringen. Das war für uns sozusagen nur ein Beispiel, wo man sozusagen das System dahinter etwas erkennen kann.
Und wenn wir uns dieses System beziehungsweise vielmehr die Maschine Amazon da jetzt genauer anschauen und eben ja unabhängig auch von dem tragischen Todesfall im Werk in Leipzig, beschreibt Korrektiv der Amazon als Maschine, die tickt und in der der einzelne Mensch dann nicht mehr so viel zählt, in der sehr viel Druck herrscht. Sie schreiben davon, dass die Beschäftigten da zum Teil in den Logistikzentren am Tag einen Halbmarathon zu laufen haben. Und wie Sie sagen, gibt es ja da einen Haufen Standorte neben den Logistikzentren, Verteilzentren, auch Sortierzentren, insgesamt 100 Standorte hat Amazon in Deutschland. Wie funktioniert da diese Maschine?
Ja, genau. Also wir selber haben ja uns ein bisschen daran gewöhnt, dass die Pakete sehr schnell bei uns ankommen und meistens sogar versandkostenfrei. Das finde ich auch nochmal wichtig vom Verständnis. Es ist nicht selten, dass wir am nächsten Tag schon das Paket bei uns haben. Und damit das möglich ist, hat Amazon versucht, einen maximal effizienten Ablauf hinzubekommen. Da geht es viel um Geschwindigkeit und Optimierung und es geht auch ganz viel läuft nachts ab, damit am nächsten Tag dann wirklich auch ein Paket schon sehr nah sozusagen an unseren Orten sozusagen dran ist. Und es gibt so ein paar Sachen, die in jeder Station auftauchen. Das Thema Überwachung zum Beispiel ist durchgehend ein Thema. Also wir nehmen mal das Beispiel von den Leuten im Logistikzentrum Leipzig, die haben Handscanner an der Hand, wo quasi jede Route, die sie laufen, immer erfasst wird, wie schnell sie sind. Und das wird auch verglichen im System mit anderen und so wird dann quasi berechnet, wie lange dauert eine durchschnittliche Route, wie kann man das noch optimieren. Wenn jemand sich nicht bewegt, läuft nach einer gewissen Zeit ein Countdown ab, sonst wird die Person ausgelockt und irgendwo anders hingeschickt. Toilettenpausen werden minutiös erfasst. So, das ist die eine Ebene und das zieht sich dann durch die anderen Stationen. Nur ein schnelles zweites Beispiel, also die LKW-Fahrer, die dann meistens nachts die Pakete quasi an die Städte ranfahren. Die werden auch die ganze Zeit überwacht. Die haben auch eine App laufen, wo dann an die Amazon-Zentralen der Standort live geschickt wird, den genau mitgeteilt wird, um diese Uhrzeit, um die Minute sollen sie bitte dort am Logistikstandort sein und dann auch dort die Pakete in ihrem Container abgeben können.
Sie haben ja für Ihren Artikel die Maschine Amazon sehr umfangreich recherchiert, als Korrektiv lokal und auch mit lokalen Medien zusammengearbeitet. Wie sind Sie da vielleicht bei den Recherchen vorgegangen? Mit wie vielen Beschäftigten haben Sie da auch gesprochen, um diese Arbeitsbedingungen öffentlich machen zu können und die Maschine Amazon da beschreiben zu können?
Also wir haben insgesamt mit mehr als 100 Menschen gesprochen, die ich würde es mal so formulieren, zum inneren Kreis bei Amazon gehören. Es gibt auch welche, die arbeiten nicht direkt bei Amazon, aber haben doch trotzdem sehr tiefe Einblicke. Und das konnten wir tatsächlich nur machen durch die Konstellation, dass wir mit Lokalmedien uns verbündet haben und gesagt haben, wenn wir jetzt gleichzeitig an unterschiedlichen Orten in Deutschland durchziehen und unser Wissen teilen, was wir durch Gespräche vor allen Dingen erfahren, dann können wir insgesamt besser verstehen, was dort abläuft. Und so waren dann, ich nenne jetzt mal beispielhaft welche, die Nürnberger Nachrichten, die dann Bayern losgezogen sind, die Nordsee-Zeitung, die sozusagen an der oberen Küste unterwegs war, wir aus Berlin, wir waren aber auch in Polen und Garbsen und in NRW hatten wir auch noch Medien und Baden-Württemberg. Also so sind wir quasi alle parallel losgezogen. Und das Zusammenführen war dann tatsächlich nicht so einfach, weil wir die Gespräche einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten geführt haben und unterschiedlich erfolgreich waren. Und das hat sich insgesamt dann über 7 Monate hingezogen, bis wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir ein Ergebnis, wo wir alle rausgehen können. Und neben unserem Artikel, wo wir versuchen, so einmal die komplette Kette zu zeigen, haben dann quasi parallel die Lokalmedien bei sich in ihren Zeitungen veröffentlicht. Jetzt rund um den Todesfall war dann zum Beispiel die Leipziger Volkszeitung auch ein Kooperationspartner, die am Tag dann auch über den Fall berichtet haben.
Und Sie haben ja schon beschrieben, wie also auch Amazon die Beschäftigten überwacht, alles unter dem Label Effizienz, damit die Maschine eben reibungslos läuft. Wie kommt das bei den Beschäftigten dann auch an? Also was löst denn so eine Form von Überwachung auch aus? Was haben Sie da vielleicht auch für Rückmeldungen bekommen?
Also wir haben von vielen Beschäftigten gehört, dass sie extremen Druck verspüren, also auf allen Ebenen. Ein Druck übt sich dann so aus in der Praxis, dass sie sich zum Beispiel nicht trauen, sich krank schreiben zu lassen, also eher ja, krank auch zur Arbeit gehen. Das betrifft besonders Beschäftigte, die noch in einem befristeten Anstellungsverhältnis sind, weil sie einfach Sorge haben. Die Wahrscheinlichkeit ist auch gar nicht so gering, dass sie sozusagen danach nicht übernommen werden. Und es betrifft auch besonders die Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, also LKWs, Autobahnen oder Kurierfahrer bei uns in den Städten. Weil dort das Konstrukt noch komplizierter ist. Die sind nicht direkt bei Amazon beschäftigt, sondern immer bei Subunternehmen. Und da versucht sich Amazon sehr aus der Verantwortung zu ziehen. Und die Subunternehmen, ja, was sozusagen das Modell bei den meisten, sage ich jetzt mal, ich spreche, kann natürlich jetzt nicht pauschal über alle Subunternehmen sprechen, aber das, was wir sozusagen mitbekommen haben bei den Unternehmen, ist, dass dort Druck mindestens genauso großes Thema ist und die Angestellten dort ja einfach dem ziemlich ausgeliefert sind. Also bei Lkw-Fahrern muss man sich vorstellen, es sind kaum Lkw-Fahrer aus Deutschland. Die werden zum Beispiel aus Polen dann immer wieder für eine Woche fahren die hierher, um dann bei uns eine Woche am Stück durchs Land zu fahren. Es gibt auch welche aus Litauen, die 4 Monate am Stück im Lkw unterwegs sind, zwischendurch gar nicht nach Hause kommen, auch keinen bezahlten Urlaub bekommen. Und da ist nochmal ein ganz anderes Drucksystem, da geht es um wirklich existenzielle Themen. Und eine weitere Folge ist das Thema Übermüdung, was wir wirklich auch in allen Stationen gehört haben. Da könnte ich jetzt mehrere Geschichten erzählen, was das so quasi im Alltag bedeutet. Aber so Druck und Übermüdung sehe ich als zwei ganz große Folgen.
Und es gibt ja nun auch schon seit Jahren Versuche, Beschäftigte bei Amazon zu organisieren seitens der Gewerkschaft Verdi, um eben gegen diese Arbeitsbedingungen, gegen diesen Druck vorzugehen. Und Verdi fordert da einerseits einen Tarifvertrag gute und gesunde Arbeit, aber auch einen Tarifvertrag auf Basis des Einzel- und Versandhandels, wenn es da auch um Vergütung geht. Und da finden regelmäßig Warnstreiks statt. Zuletzt wurde da zum Black Friday, der ja am vergangenen Freitag war, aufgerufen in Amazon-Standorten in Deutschland da zu streiken. Was haben Sie da auch auf Ihrer Recherche für eine Rückmeldung bekommen, wie Arbeitskampf da unter den Beschäftigten ja auch wahrgenommen wird als ein Mittel, um gegen die eigenen Arbeitsbedingungen, die man erfährt, gegen den Druck und so vorzugehen?
Also es ist sehr unterschiedlich. Das Komplizierte ist, dass Amazon relativ mehrsprachig ist. Also sind wirklich Leute mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen in der Regel angestellt. Das ist ja jetzt auch erstmal was vielleicht Gutes, wo Amazon sozusagen sehr diverses Unternehmen aufgestellt ist. Das Problem ist, durch die unterschiedlichen Hintergründe und auch ist es oft schwierig für die Angestellten miteinander dann auch wirklich zu kommunizieren. Und man hat vielleicht auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe, was auch sozusagen sozusagen das Wissen betrifft, was die Rechte sind. Und so ist es schwer, das haben wir schon oft gehört, so gemeinsame Sachen zu organisieren, was zum Beispiel die Gründung eines Betriebsrates betrifft. Es gibt in Deutschland bisher erst einen einzigen Betriebsrat auf dieser unteren Ebene, so Tier- und Verteilzentren. Davon gibt es ja relativ viel in Deutschland, also da, wo die Pakete dann in die Kurierfahrzeuge gepackt werden. Gibt es erst einen Ort, der das geschafft hat, einen Betriebsrat zu gründen. Bei den großen Logistikstandorten ist das ein bisschen anders. Und ja, die Gewerkschaften, glaube ich, versuchen relativ viel. Das doch ist schon meine Wahrnehmung. Das sieht man gerade auch rund um Black Friday durch die Aktionstage, was sie alles machen. Sie haben aber aus meiner Sicht auch etwas die Herausforderung, dass sie nicht einen zentralen Ort haben, wo sie ganz Deutschland versuchen, das Amazon-Thema zu bündeln und so quasi auch sehr unterschiedlich unterwegs sind. Mit den über 100 Standorten ist das einfach nicht so einfach, da so eine gemeinsame Strategie auch für die Gewerkschaften zu entwickeln.
Wenn man jetzt dazu kommt, sich zu fragen, wie kann man die Beschäftigten unterstützen, da für bessere Arbeitsbedingungen mit ihnen einstehen, gibt es ja zum Beispiel in Leipzig das Amazon-Soli-Bündnis, Menschen, die sich da solidarisch erklären mit Beschäftigten bei Amazon und zum Beispiel auch bei Warnstreiks mit unterstützen in der Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeitsbedingungen anprangern. Und ja, dann gibt es auch Gruppen, die sagen, Amazon boykottieren. Was meinen Sie, was braucht es, um da die Beschäftigten bei Amazon zu stärken und dazu zu führen, dass dieses Riesenlogistikunternehmen in irgendeiner Form angemessenere Arbeitsbedingungen einmal haben wird? Ist das überhaupt realistisch?
Ja, ich würde jetzt nicht anfangen, quasi so einen öffentlichen Boykottaufruf zu starten. Das, finde ich, muss sozusagen jeder für sich persönlich entscheiden, ob man bei Amazon bestellt oder nicht. Ich finde es aber wichtig, dass sich alle Menschen bewusst machen, wie das System derzeit ist und was das bedeutet, wenn man selber den Anspruch hat, das Paket so schnell bei mir sein und am besten auch nichts kosten, der Versand. Das finde ich schon wichtig als Informationshintergrund. Und ich würde noch eine andere Ebene reinholen. Ich finde schon wichtig, dass die Politik sich das Thema mehr anschaut. Also in der Fleischindustrie gab es auch ganz große Diskussionen, wie sehr sind die Hauptkonzerne verantwortlich für das, was passiert. Dort gab es auch ganz viele Strukturen oder gibt es auch noch mit Subunternehmen Und so große Konzerne wie Tönnies und so haben sich dann immer aus Verantwortung gezogen. Und es gab eine ziemliche Reform gesetzlich, die Tönnies und die anderen Großkonzerne in eine Verantwortung gezogen hat. Und das finde ich sehr interessant, dass politisch einmal hingeschaut wird, an welcher Stelle sollte Amazon wirklich auch verantwortlich sein und auch noch sozusagen für die Kontrolle mit zuständig sein, beziehungsweise selbst kontrolliert, mehr kontrolliert werden. Denn das ist für mich schon ein Thema, was sich durchgezogen hat. Wir haben versucht, deutschlandweit auch zu erfassen, wie oft gab es Kontrollen bei Amazon. Es gibt ja so Arbeitsschutzkontrollbehörden überall. Und dort haben wir versucht, diese ganzen Kontrollen zu erfassen, auch die konkreten Berichte uns anzugucken, was kann man alles machen. Und das fand ich verhältnismäßig wirklich wenig. Es gab so in der Corona-Zeit, gab es so eine kleine Welle, sage ich mal, dass ein paar Sachen geprüft wurden, die sehr Corona-bedingt waren, Anfang 2020. Aber sonst ist wenig passiert. Also gerade so rund um große Unfälle finde ich das eigentlich einen Standard, der dazugehört, aber auch proaktiv mal reinzugehen, überraschende Kontrollen zu machen und nicht nur, wenn sozusagen mit Vorankündigungen, wenn alles zurechtgelegt werden kann und gut aussehen kann. Da ist eine Menge zu tun. Das hat viel mit der Politik zu tun, würde ich sagen.